Beim Anblick eines solchen Bildes könnte man glauben, dass ihm Bayern doch einmal zu klein werden könnte. Top Gun in Bayern postet Markus Söder unter diesem Bild, obwohl oder gerade weil er weiß, dass der Posterboy der Lüfte schnell wieder unsanft landen wird, auf dem Boden der gerade sehr tristen Tatsachen in Deutschland und der Welt. Wie geht Politik in ernsten Zeiten? Fragen wir den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern. Und später in der Sendung die Journalistin aus dem Politikressort der Zeit, Mariam Lau, und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach vom Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Herzlich willkommen unserem Publikum, schön, dass Sie alle da sind. Und natürlich zuallererst und besonders herzlich willkommen dem Ministerpräsidenten aus Bayern, Markus Söder.
Herzlich grüß Gott, bin gerne da.
Herr Söder, Sie sind ja ein bekennender Filmfan. Und in dem Film Top Gun geht es um einen sehr ehrgeizigen Piloten, den Einzelkämpfer Maverick, der für seine, na sagen wir mal, rücksichtslose Flugweise bekannt ist, aber am Ende immer als Held dasteht. An welchen Stellen ist Markus Maverick?
Ah, also mein Tom Cruise ist ja ungefähr die Hälfte von mir. Also da glaube ich, gibt es nicht so viele Verbindungen. Aber ich meine, das ist halt, ich habe das Luftwaffengeschwader verabschiedet, das in Neuburg an der Donau war, eben in Litauen zum sehr ernsten Einsatz war. Und die Jungs haben sich sehr gefreut vorher, dass man mal die Maschinen anschaut und haben dann gesagt, steigen Sie doch mal in ein Flugzeug ein. Zufällig war eine Sonnenbrille dabei. Und dann
aber
haben
nicht
wir
die Tom-Cruise-Brille, ne?
Ist eine aber auch eine coole. Also die war, glaube ich, ganz okay. Und dann macht man halt mal so einen Shot, aber das ist ja nur so was Kleines. Da. Es gehört aber auch mit dazu, weil ich glaube, dass das auch notwendig ist, in diesen schweren und zum Teil tristen Zeiten immer auch so ein bisschen Optimismus zu haben und ein bisschen Schwung reinzubringen.
Aber es ist ja auffällig, das ist ja ein sehr ernstes Thema. Die Jungs und Mädchen, die Sie verabschiedet haben, die müssen den baltischen Luftraum für die NATO überwachen. Und am Ende eines solchen Tages bleibt am Ende aber nur dieses Bild.
Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Jedenfalls, ich glaube, die Soldatinnen und Soldaten fanden es insgesamt den Besuch ganz gut. Wir haben da eine sehr enge Verbindung. Wir stellen uns auch hinter die Soldatinnen und Soldaten. Ich war selbst bei der Bundeswehr, allerdings nicht bei der Luftwaffe, nur Heer in Anführungsstrichen, habe LKW gefahren. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch diesen Soldatinnen und Soldaten, die jetzt auch so einen Einsatz fliegen, wo man gar nicht weiß, wo geht's hin, die Angehörigen sind da, auch ein bisschen Optimismus und Mut macht und nicht nur Reden hält und Termine macht, die so ernst sind, dass es selber die Sorgen noch mal zusätzlich erhöhen. Es braucht auch so ein bisschen Optimismus. Das fehlt unserem Land ja sowieso, glaube ich. Uns fehlt aus meiner Sicht eine klare, überlegte, seriöse Führung und manchmal auch ein bisschen ein ganz kleiner Schuss Humor, mit dem man die Probleme des Lebens leichter trägt.
Sie sind ja ein humorvoller Social-Media-Spezialist und auch echt ein Profi. Und deswegen interessiert mich das so. Sie haben das gleiche Motiv schon mal gepostet. Nämlich am 8.11.21 aus dem Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching stand wieder drunter Top Gun in Bayern. Für wen machen Sie solche Bilder in erster Linie? Für Ihre Anhängerschaft oder für den Rest des Landes oder für Sie selbst?
Naja, also man muss dazu sagen, wenn man über Social Media redet, haben wir hier das Grundproblem, dass andere politische Kräfte extrem darauf setzen. Wenn Sie anschauen,
was die AfD
zum Beispiel macht, auch bei TikTok, gerade bei jungen Leuten mit einer unglaublichen Vehemenz. Ich glaube, dass viele der etablierten Parteien da vor sich hindösen und schlafen bei dem Thema. Und die Frage ist immer so, wenn du natürlich auch Menschen erreichen willst, und zwar in breiter Form, auch für die seriösen Botschaften, musst du auch darüber nachdenken, wie gelingt es dir, zusätzlichen sogenannten Content zu produzieren. Das ist wie bei der ARD im Vollprogramm. Da gibt's die hochwertigen Sendungen wie das und da gibt es halt irgendwie auch was anderes. Ja?
Sie sind ja aber auch selbst eine etablierte Partei. Ne? Sie
haben ja, klar, aber auch da muss man immer wieder drum bemühen. Es ist, glaube ich, auch ein Erfolg gewesen, dass wir zum Beispiel bei den Jungwählern klar vorne liegen, weil wir uns dem annehmen und weil wir versuchen, eine breite Diskussionsplattform zu haben. Ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Ich habe jedenfalls keine Lust, das der AfD und anderen einfach zu überlassen. Mal so ein banales Beispiel. Mir haben das meine Jungs erzählt, dass die AfD behauptet, junge Männer sind rechts, weil junge Männer, die bei der AfD sind, kriegen leichter eine Freundin.
Das war
eine völlig absurde Idee. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt bei TikTok und habe gesagt, wenn ihr zur AfD geht mit 16, dann trefft ihr nur andere einsame Jungs, die auch zur AfD wollten. Ja? So, dann könnt ihr so einen Stammtisch der vereinsamten AfD-Jungs machen. Und das ist nicht das Ziel. Und da muss man sich, befürchte ich, in diesen Zeiten, wo so viel Manipulatives unterwegs ist, müssen wir lernen, neben unserer klassischen Kommunikation auch breit aufgestellt sein und zu erklären, um was es geht.
Thema Luftwaffe. Die deutsche Luftwaffe sorgt an diesem Wochenende für Schlagzeilen, haben Sie natürlich auch mitbekommen. Hochrangige Offiziere bei der Luftwaffe sind von Russland abgehört worden. Als Sie über das Für und Wider des Marschflugkörpers Taurus diskutiert haben, den der Kanzler ja sehr definitiv jetzt abgelehnt hat, in die Ukraine zu liefern, dass sowas bekannt wird an dem Wochenende, an dem der Kanzler sein Nein noch mal bekräftigt und begründet, ist das Zufall?
Also bei den Russen ist, glaube ich, gar nichts Zufall. Wir hatten ja bei der Sicherheitskonferenz, war der Tod von Nawalny, genau an dem Tag, als die Sicherheitskonferenz begann und seine Frau dort auch sprechen sollte. Also ich glaube, bei der russischen Putin-Strategie ist nichts dem Zufall überlassen. Das Ganze war jetzt unter uns gerade auch eine fürchterliche Woche für Deutschland. Erst der Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich auf offener Bühne ausgetragen. Ich glaube, zum Gelächter im Kreml. Dann die Diskussion darüber jetzt, wie diese Abhöraktion stattgefunden hat, wenn es wirklich stimmt, wie ich heute gelesen habe oder gehört habe, dass die sich einfach eingewählt haben in so eine WebEx-Schalte und es keiner gemerkt hat, dann muss man sich überlegen, es sind dann doch die technischen Möglichkeiten der Russen vielleicht gar nicht so hoch, sondern wir einfach nur ein bisschen unglücklich in der Frage.
Wo haben Sie das gehört?
Ja, heute der Kollege Kiesewetter hat es bei den Kollegen von Bericht aus Berlin um 18
Uhr. Der hat es irgendwo im Netz gelesen, also richtig sicher weiß er das auch.
Wir werden es klären, es wird ja sicherlich noch geklärt werden. Das ist aber noch kein Fakt. Und wenn ich dann überlege, dass dann Bundeswehrsoldaten sagen, na ja, Taurus könnte man schon unter Soldaten einsetzen. Der Bundeskanzler sagt, das geht nicht. Also irgendwie ist das eine ganz, ganz schräge Woche. Und da, glaube ich, gibt es noch eine Menge an Diskussionsbedarf.
Das werfen Sie ja jetzt, also zum Beispiel der Landesgruppenchef der CSU, Alexander Dobrindt, aber auch andere Leute aus der Union werfen das dem Kanzler vor, da womöglich seine Begründung auf Falschinformationen gegeben zu haben. Werfen Sie dem Kanzler vor, hier wieder besseres Wissen gelogen zu haben?
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich kenne Olaf Scholz, ich habe ihn nicht kennengelernt als Lügner, wenn man das so sagen darf, oder als Hasardeur. Aber mir ist seine Strategie nicht klar. Also Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant in der Ukraine. Deutschland hat sich über viele Umwege entschieden, immer mehr zu machen und auch sehr wuchtige Waffen, auch Panzer zu liefern. Stellen wir fest, dass dieser Krieg zu verloren gehen droht. Und zwar, weil es eine reine Materialschlacht ist, nichts anderes. Die Russen setzen Material, Menschenmaterial bedenkenlos ein. Die Ukraine, der fehlt Munition, der fehlt alles. Es ist für mich empörend, dass wir in so einer Situation dann eher uns zurückziehen. Wenn Taurus helfen könnte, und da sind sich alle Militärexperten einig, sogar innerhalb der Bundesregierung, dass diese Waffe eine Waffe ist, die einen Unterschied machen kann, dann ist mir nicht ganz klar, wieso man 2 Jahre Zeitenwende, Waffenlieferungen macht und jetzt im letzten Moment einen Rückzieher macht. Ich sage nur eins, geht dieser Krieg verloren und ändert sich, was wir alle ein bisschen befürchten, in den USA die gesamte Strategie, dann wird uns das einholen ohne Ende. Und deswegen ist die Strategie des Kanzlers für mich nicht verständlich.
Aber ich will trotzdem noch mal nachfragen, können Sie nicht auch ein bisschen die Bedenken des Kanzlers verstehen? Der Taurus ist ein Waffensystem, reicht 500 Kilometer weit. Und wenn Sie oben im Norden der Ukraine das Ding losschicken und Sie programmieren Moskau, dann fliegt es nach Moskau und zwar zielsicher. Und wenn Putin eine Lieferung des Taurus als Eskalation verstehen sollte, die meisten sagen, das wird er nicht, weil er bis jetzt noch nichts als Eskalation verstanden hat. Aber es ist ja nicht ganz auszuschließen. Sollte er das tun, dann ist Deutschland, hat kein Potenzial, sich abzuschrecken ordentlich, weil wir keine Atommacht sind, anders als Großbritannien und Frankreich. Und deswegen die Frage, würden Sie, wenn Sie Kanzler wären, nicht auch derartige weitreichende Entscheidungen vorsichtiger abwägen, weil Sie vorher den Amtseid geleistet hätten, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Verstehen
Sie? Ja, natürlich ist vorsichtige Abwägung richtig. Nur, das ist ja keine einsame Entscheidung jetzt. Es ist eine Entscheidung in einer ganzen Reihe von Entscheidungen, die getroffen wurden. Soweit mein Kenntnisstand ist, hat die Ukraine in der gesamten bisherigen Zeit jede der Waffen so eingesetzt, wie es zur Bedingung gemacht wurde. Kein einziges Mal wurden Waffen anders verwendet. Also die Bedenken, die Sie ansprechen, ne? Mit dass das die Taurus nach Moskau fliegen könnte. Das kann man wohl nach menschlichem Messen eher als sehr, sehr zurückhaltend beurteilen. Und die Situation ist jetzt hier anders. In der Tat ist es so, jetzt wird es ernst. Natürlich können da keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine kommen. Natürlich wollen wir in den Krieg nicht gehen. Ich wundere mich nur, man verspricht der Ukraine, dass sie in die NATO kommt, sagt ihr aber erst hinterher. Also ob du den Krieg gewinnst oder verlierst, nachher darfst du kommen. Das passt alles für mich nicht zusammen. Dann muss man von vornherein anders agieren. Ich glaube, dass, wenn ich das richtig einschätze, bei der Strategie von Putin, der klassische diplomatische Bereich wenig fruchtet. Ich hielt es für sinnvoll, dass man sich Gedanken macht darüber, was ist denn das strategische Ziel.
Würden Sie denn sagen, dass die Ukraine gleich in die NATO soll?
Nein, nein, nein. Ich habe das aber auch nie versprochen gehabt.
Nee, weil das klang jetzt gerade so.
Nein, nein, aber verstehen Sie, Sie bieten der NATO was. Sie sehen die Ukraine an, Sie machen eine Sicherheitspartnerschaft mit der Ukraine und ziehen dann am nächsten Tag praktisch wieder zurück. Das, finde ich, passt nicht so zusammen. Das ist keine klare Linie. Sonst müsste man sich gleich distanzierter verhalten. Und ich fände es auch sehr gut, wenn man ein strategisches Ziel im Westen definieren würde, wo man dann sagen kann, da könnte irgendwann mal eine Friedenslösung aussehen. Unser Problem ist halt nur einfach, dass die Vereinigten Staaten als der eigentliche Spiritus Rector, als der eigentliche Partner, der so etwas planen müsste, de facto im Moment ausfällt. Das ist unser Grundproblem, das wir haben. Und deswegen wäre es auch gut, wenn Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammensteht. Und Macron, also ich kann es nicht genau sagen, ob die sich jetzt, was die Gründe sind, aber das ist, die beiden könnten auch eine Sendung machen, eben vor Gericht, wie es vor wenigen Tagen waren. Und die Briten waren mega sauer, dass der Bundeskanzler was sagt über den Einsatz der britischen Soldaten. Da wird in dieser Woche so viel Freundschaftsporzellan zerdeppert, dass ich sagen würde, es war einfach eine miese Woche. Mhm. Auch für Deutschland und für Olaf Scholz.
Die jetzt auch noch mit diesem Abhörskandal zu Ende geht. Ich würde Sie gerne was Persönliches fragen. Auch weil Sie einer der wenigen Politiker sind, die selbst sehr viel Persönliches freigeben. Sie posten jeden Tag, weiß ich nicht wie viel, vor allem fleischliche Gerichte. Was Sie
ganz
alles so
ab und zu.
Noch,
in Bayern
total
ist halt,
selten.
In Bayern ist halt Fleisch irgendwie Grundnahrungsmittel halt einfach.
Und Sie haben, was ich bemerkenswert fand, an Allerheiligen vergangenes Jahr, haben Sie bei Instagram davon erzählt, wie sehr Sie Ihre schon früh verstorbenen Eltern vermissen. Ihre Mutter Renate starb, als Sie 27 waren, und Ihren Vater verloren Sie, als Sie 35 waren. Wann fehlen die Ihnen besonders?
Ach, oft. Meine Mutter verstarb 3 Wochen vor meiner ersten Landtagswahl. Das war für mich so ein Wendepunkt, weil ich war damals ein junger Kandidat und dachte, sehen Sie, war jung, dynamisch, oder zumindest habe ich versucht, den Eindruck zu erwecken. Und dachte mir, kann so keiner was, verstehen Sie? Und da kommt so ein Tod aus dem Nichts heraus. Und das hat mich damals ziemlich getroffen. Ich habe das auch lange nicht verarbeiten können, so richtig. Und ich finde, ich erlebe so viele, die mit den Eltern streiten. Und ich höre so viele, die dann sagen, ach, meine Eltern verstehen mich nicht. Und dann irgendwann, wenn sie im Grab stehen, Tränen haben. Und ich finde, man sollte die Chance einfach nutzen, mit seinen Eltern im Kontakt zu bleiben. Denn man hat nur Eltern. Man kann alles ändern. Freunde, Bekannte, Kollegen, ja. Andere Ministerpräsidenten, es wechselt schnell. Partner möglicherweise. Aber was nicht auszutauschen ist hier im Leben, sind die Eltern. Und mir ist es da einfach ein Bedürfnis, das zu sagen. Und ich hätte gern auf den Ratschlag meines Vaters oder meiner Mutter mal gehört. Einfach gefragt, verstehen Sie? Und das fehlt halt völlig. Und deswegen, ich bedauere das und kann nur jedem sagen, wenn die Eltern noch leben, sollte man sich darum kümmern. Es ist auch für einen selber gut.
Dieses Jahr 21, als Sie diesen sehr unschönen Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union gegen Armin Laschet verloren haben und danach die CSU bei der Bundestagswahl auch kein besonders tolles Ergebnis erreichte, um es vorsichtig zu sagen, war das so ein Moment, wo Sie gerne Rat gehabt hätten von denen?
Ja, vielleicht auch. Wobei damals, also ich sag mal so, die meiste Zeit des Rats habe ich gebraucht während Corona. Weil während Corona am Anfang, wir waren ja stärker betroffen, die Bayern als viele andere, weil wir damals aus Italien, Österreich wirklich über Nacht damit konfrontiert wurden. Da habe ich oft um Rat versucht zu fragen und da war niemand da. Also auch ehemalige große CSU-Politiker haben gesagt, und was würdest du machen? Da kam meistens, ja, so, ich stehe hinter dir. So, das war die Botschaft. Eigentlich die einzige Person, mit der ich mich damals wirklich eng beraten habe, und das ist damals auch wirklich ein gutes Verhältnis, war Angela Merkel. Die, auch wenn man so gerade am Abend, man war ja da meistens am Nachmittag ganz allein, auch in seinem Büro gesessen, dann schreibt man am Abend so leicht Frust-SMS, warum jetzt uns und was machen wir? Und die hat dann immer so Konfuzius-SMS zurückgeschickt. Immer so irgendwelche, bleib ruhig und das Leben bietet noch Hoffnungen. Oder irgendeine Uri-Jürgens-SMS, immer wieder geht die Sonne auf. Also das hat
so
damals sehr geholfen.
Da,
ja, doch wirklich, weil du musst das sehen, am Abend bist du in die Lager gekommen, da waren keine Masken und am nächsten Tag ging die Infektionszahl nach oben. Aber zu den Kandidaturen, da hätte es mich auch interessiert, so einen Rückhalt zu geben. Wobei ich war jetzt keiner, der meine Eltern ständig gefragt hat, darf ich, soll ich? Sondern es war eher immer so, dass die einem gesagt haben, wenn was passiert oder schief geht, dann sind wir da.
Was haben Sie gelernt aus diesem unschönen Kampf mit Armin Laschet?
Dass die CDU einfach kein Bayern als Bundeskanzler will.
Und dass die CSU am Ende doch die kleine Schwester ist?
Auch natürlich. Klein, charmant, höflich.
Sich aber nicht durchsetzen kann.
Aber ist halt einfach die Kleineren. Der Chef der Süddeutschen Zeitung, Chefredakteur, hat Nicht immer schreibt er super Kommentare, aber da hat er mal einen super geschrieben. Er hat geschrieben, das Problem von Habeck und Söder ist immer das Gleiche. Die beiden müssen von jemand anders über, sozusagen genehmigt werden. Habeck von den Frauen bei den Grünen, weil die sind die Macht, und meine Wenigkeit von der CDU. Und das hätten wir wohl zu wenig bedacht. Vielleicht stimmt's.
Dieses Mal ist die Sache ja schon geritzt, glaube ich. Ne? Friedrich Merz wird mit großer Wahrscheinlichkeit Kanzlerkandidat. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen das nicht.
Also er will's, glaube ich. Ja, hat es ja bei Ihnen auch
und Sie wollen nicht.
Gut gemacht und ich war auch sehr aufgeräumt. Und als CDU-Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender ist man natürlich der Favorit. Aber am Ende geht es um die formale Entscheidung. Ich sage nur eines, sollte die Koalition doch bis zum Ende halten.
Wofür?
Ist eine, ja, rational spricht alles dafür. Emotional, wenn man hört, wie die übereinander reden.
Sollte sie halten, dann was?
Ja, dann ist es eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Also deswegen müssen wir uns da auch heute noch nicht glauben, dass eine Regierung sicher ist. Wir müssen zusammenarbeiten, nicht streiten. Wir beide verstehen uns gut und er schaut bestimmt jetzt auch zu. Liebe Grüße.
Und so ganz ist die Sache noch nicht gegessen?
Ja, formal natürlich
nicht. Ja, aber nur formal.
Ja, in der CDU gibt es ja noch andere, die wollen. Vielleicht.
Und in der CSU auch.
Nee, also, in der CSU würde keiner wollen, außer einem, der theoretisch könnte.
Der jetzt mir gegenüber sitzt.
Möglicherweise theoretisch könnte der die theoretische Option sein. Aber ganz, ich bin
also
in Bayern.
Das, ja auch
das probiert man das einmal Bayern, im Leben. Genau. Einmal machen es die Bayern. Das war bei Strauß und Stoiber so. Ein zweites Mal ist es eher extremst unwahrscheinlich.
Gut, also weil es so extrem unwahrscheinlich ist, stelle ich jetzt mal eine andere Frage. Könnten Sie sich vorstellen, unter einem Friedrich Merz Kanzler Verteidigungsminister zu werden?
Nein. Ich habe jetzt irgendwo auch gelesen, ob man Superminister ist. Also erstmal habe ich einen Superjob. Ich bin Ministerpräsident in Bayern. Mhm. Und in Berlin gibt es nur einen Superjob, das ist Kanzler. So. Und für einen CSUler und für einen bayerischen Ministerpräsidenten ist eigentlich das, normalerweise ist man ausbefördert mit Ministerpräsident. So. Und das mache ich gerne und ich liebe Bayern und arbeite sehr gern und möchte es auch weiterbringen und ab und zu in Berlin nach dem Rechten schauen und helfen, das mache ich dann gerne.
Es gab aber mal einen Übervater aus Bayern, wenn Sie sich dunkel erinnern. Der ist auch mal Verteidigungsminister geworden, nämlich Ihr Idol.
Aber der war da noch nicht Ministerpräsident.
Das macht ja nichts. Er ist trotzdem Verteidigungsminister geworden. Ja. Außerdem ist es in diesen Zeiten, Herr Söder, Sie wissen, das ist ein sehr wichtiger Job.
Ja, ja.
Sie könnten die Zeitenwende managen. Sie haben sehr viel Geld zur Verfügung. Und es ist ein beliebter Job. Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker des Landes.
Noch, ja. Also jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, der macht seine Aufgabe, versucht das sehr gut zu machen. Aber nein, für mich ist ganz klar. Also wie gesagt.
Okay. Also,
da wird's, also alle die, ich habe das ja schon gehört, da gibt es ja dann, die Zuschauer wissen, es sind ja meistens Interessen, die dahinter stehen. Nach dem Motto, naja, wenn der Markus Söder dann in Berlin Minister wird, dann hammern.
Dann das hammern ist ihr eigentliches Griff. Problem, ne? Das wollen Sie nicht.
Nein, das ist der Wunsch der anderen, aber nicht meiner.
Gut, also Verteidigungsminister.
Also stehe ich im Wort, ich bin gewählt worden in Bayern und habe mich echt sehr bemüht darum, dass das geklappt hat. Ich stehe im Wort der Bayern wirklich, also das...
Verteidigungsminister schließt er nicht aus.
Vielleicht für die CSU ist
vielleicht
das
für
denkbar,
die CSU, aber Kanzler, nicht ziemlich, Kanzlerkandidat ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Kein neuer Stand.
Keine Sorge. Das wird
kommen wir von der Verteidigung oder von dieser ganzen Diskussion zur kontrollierten Freigabe von Cannabis, die der Bundestag vergangene Woche beschlossen hat. Wie Sie wissen, wir haben da einen Filmausschnitt gefunden von 2018. Da haben Sie gegen die Grünen gewettert. Das ist jetzt nichts Neues und nichts Überraschendes. Aber eine Gemeinsamkeit scheint es gegeben zu haben.
Die Grünen sind nur für Verbote. Fahrverbote, Polizeiverbot, Abschiebeverbot.
Sie wollen aber auch mehr Polizei, genauso wie Sie.
Nein, die Grünen sind gegen Polizei. Die wollen zum Beispiel, dass Polizisten gekennzeichnet werden, damit sie angegriffen werden können. Die wollen das Polizeiaufgabengesetz zurückziehen, die Grenzpolizei zurückziehen. Das ist alles nicht so. Es gibt einen Punkt, wo Sie positiv argumentieren, ist die Freigabe von Cannabis. Das ist das Einzige, was ich auch nicht ablehne.
Die Freigabe von Cannabis, das Einzige, was Sie auch nicht ablehnen? Wie war denn Ihre Kifferfahrung? Davon haben Sie noch nie erzählt.
Nee, da habe ich noch nie gehabt. Also ich habe als Jugendlicher sicherlich mal eine Zigarette geraucht. Ja. Aber gekifft habe ich nie, das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Und wir sind gegen die Legalisierung.
Ich weiß, aber ist das dann ein Versprecher gewesen?
Ja, eher ein Versprecher, ja klar. Das wollte nur den Widerspruch aufdröseln, dass die Grünen immer gegen alles sind. Und da sind sie für was. Ist ja auch bezeichnend. Schauen Sie mal, die jetzige Regierung streitet über alles total heftig. Kriegt nichts hin. Aber beim Kiffen, da sind sich alle total high vor Freude. Ja?
Im Internet werden Sie als Befürworter gefeiert. Wie verrückt für diesen Clip.
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber da glaube ich, ist meine Position zu klar. Ist ja auch Wahnsinn, dass man abgesehen davon von der grundsätzlichen Frage, die nicht funktioniert, den Schäden. Wenn Sie dieses Gesetz anschauen, das ist ein so schlecht gemachtes Gesetz. 100 Meter so Abstände von Schulen. Glauben Sie wirklich, dass das eine gute Idee ist? Dann so Zonen, dann, wo man anbauen soll. Also wir können es wahrscheinlich juristisch nicht ganz stoppen, aber wir werden das richtig restriktiv anwenden. Deswegen meine Empfehlung, wer ein totaler Kiffer-Fan ist, nach Berlin und nicht nach Bayern.
Gut. Wir wissen, was Sie damit vorhaben, wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Das, was interessant ist, auch schon wieder an diesem Clip, Sie wechseln ja im Verhältnis zu den Grünen eigentlich vielleicht jährlich Ihre Meinung. Das war 2018, da haben Sie sehr gegen Sie gewettert. Ein Jahr später war das Jahr der großen Baumumarmung. Können wir vielleicht noch mal zeigen, ja, das Foto.
Was hat
das
mit den Grünen zu tun?
2020.
Ich darf nicht
Anton Hofreiter umarmt. Ja, aber das war natürlich, das kann ich mir auch schlecht vorstellen.
Sehen Sie genau.
Aber 2000,
sehr schönes Bild.
Und was danach folgte, da sind Sie auch noch ein bisschen auf Distanz. Sie hätten ihn auch ein bisschen enger umarmen können.
Ja, aber der war recht. Ja. Bis nächste Mal. Das
war eben doch nur ein Fototermin. Ja. Aber 2020 gab es dieses große Doppelinterview im Spiegel mit Robert Habeck. Da sprachen Sie von einem großen schwarz-grünen Reiz. Und inzwischen sind wir wieder da, dass Sie so auf die schimpfen. Sie werden wahrscheinlich, man hat den Eindruck, Sie werden eher ein Veganer, als irgendwann auch nur mal zu erwägen, mit den Grünen irgendwas zusammen zu machen. Kommen Sie da eigentlich selber noch hinterher?
Naja, man muss ja mal sehen, die Grünen haben, ich bin sehr enttäuscht von den Grünen gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Baerbock und Habeck eine neue Ära der Grünen einleiten wollen. Sie hatten auch den Eindruck im Wahlkampf vermittelt. Und ich fand auch die ersten Monate der Ampel da sehr positiv. Ich fand das Auftreten von Frau Baerbock im Ausland am Anfang erfrischend, neu, modern. Ich fand am Anfang auch die Ideen von Habeck zur Energie, auch die Ersatzmöglichkeiten suchen für das russische Gas, positiv. Aber irgendwann dann mit steigenden Umfragewerten begann ein innerer Konflikt der Grünen erkennbar zu werden, der beiden als mögliche Kanzlerkandidaten der Zukunft. Und da begann ein ideologischer Return, wie ich ihn selten so erlebt habe. Ich finde, der Ausstieg aus der Kernenergie relativ willkürlich für den Zeitpunkt gesetzt. Auch dieses unglückliche Heizgesetz, das nicht nur Milliarden verschlingt, sondern es dazu führt, dass 100% mehr Ölheizungen verkauft werden, war ja genau der Klimaschutzaspekt, den man haben wollte. Das hat die Grünen da weggebracht und deswegen bin ich von den Grünen schlichtweg enttäuscht. Die Grünen sind der ideologische Kern der Ampel. Und wenn es jedenfalls nach mir geht, kann ich sagen, eine neue Regierung, die wir zu bilden hätten, wenn wir eine Mehrheit der Bevölkerung bekommen, die sollte auf keinen Fall mit Grünen sein. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, wer schwarz wählt, bekommt grün. Ich finde, die Grünen sollten nicht mehr verlängert werden.
Darüber wollen wir noch ein bisschen später reden. Über Schwarz-Grün wollen jetzt aber erstmal einen Film ansehen, denn die Grünen haben nicht nur Sie zum Gegner, Herr Söder. Es ist auffällig, wie auch in Ihrem Bundesland Menschen zunehmend aggressiv auf diese Partei reagieren, und zwar nicht nur auf die Spitzenpolitiker in Berlin, sondern auch zunehmend im kommunalen Bereich auch auf Ehrenamtliche.
Hirscheid, Landkreis Bamberg. Bei einer Veranstaltung der Grünen demonstrieren rund 300 Personen. Sie leuchten mit Autoscheinwerfern in den Versammlungsraum, schlagen gegen Fensterscheiben, rufen Beleidigungen. Die Veranstaltung wird abgebrochen, da die Sicherheit der Teilnehmer nicht mehr gewährleistet ist. Er war einer von ihnen, Thomas Ochs, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Bamberg und Gitarrenbauer. Und Tim Luca Rosenheimer, Kreispressesprecher und Student. Beide sind ehrenamtlich bei den Grünen und haben die Hirscheid-Proteste hautnah miterlebt.
Protest und Demonstration, das ist ein Recht in Deutschland, das auch sehr wertvoll ist. Das Besondere in Hirscheid war, dass an einer Diskussion überhaupt kein Interesse bestand, sondern die Leute da vorwiegend auf Krawall aus waren. Und da denkt man sich schon, was ist denn da los?
Ja, also was ich jetzt persönlich als ehrenamtlich vor Ort erlebe, ist, dass die Aggressionen immer mehr werden und immer wie so eine Spirale mehr wurden. Und gerade im Landtagswahlkampf wir es extrem gemerkt haben. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, wo soll es denn noch hingehen, wenn uns jetzt schon selbstverständlich an helligen Tag teilweise irgendwie Beleidigungen an den Kopf geworfen werden.
Wir begleiten die beiden nach Hirscheid, zurück an den Ort des Geschehens.
Söder und andere haben im Wahlkampf ja schon massiv gegen die Grünen geschossen. Und man sieht, dass es jetzt aus dem Ruder läuft. Und das heißt, jetzt ist eigentlich höchste Zeit, da entgegenzusteuern und sagen, Leute, so geht's nicht.
Die Ereignisse in Hirscheid sind kein Einzelfall. Auch im baden-württembergischen Biberach eskalieren Proteste gegen grüne Politiker. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Steine fliegen, Scheiben gehen zu Bruch. Der politische Aschermittwoch der Grünen muss aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Zurück in Hirscheid.
Wir sind keine Politiker. Wir sind Leute, die ganz normal ihr Leben leben, ihren Job nachgehen und sich in ihrer Freizeit politisch engagieren. Und das ist der große Unterschied. Wir sind die falschen Adressaten.
Dass man jetzt von Mimosenhaftigkeit und ich weiß gar nicht, was noch gefallen ist, spricht, halte ich hinsichtlich der Aggressionen, die uns gegenüber geschwungen sind, einfach für extrem unfair.
Und wenn man dann als Ministerpräsident, der eigentlich Landesvater für alle Bayern sein sollte, 14% der bayerischen Bevölkerung grob ausschließt und sagt, nee, die gehören nicht zu Bayern, dann finde ich das auch ziemlich vermessen tatsächlich von dem Ministerpräsidenten.
Vom Herrn Söder erwarte ich, dass er sich bedingungslos hinter die ehrenamtlich Engagierten stellt. Und das waren hier ehrenamtliche Engagierte, die bedroht wurden. Und das ist seine Aufgabe. Und nicht als CSU-Chef Stimmung gegen die Grünen zu machen.
So, bevor Sie natürlich gleich antworten, Herr Söder, möchte ich unsere beiden neuen Gäste begrüßen. Mariam Lau, Zeitkollegin, die lange, schon sehr lange die Union beobachtet. Und Julia Reuschmach, Politikwissenschaftlerin. Schön, dass Sie beide auch da sind. Um es nochmal für die Zuschauer zu erklären, Sie haben am Montag in der CSU-Vorstandssitzung den Grünen Mimosenhaftigkeit vorgeworfen. Das klang da jetzt im Film an. Und um es nochmal zu sagen, hier geht es nicht um Spitzenpolitiker in Berlin, sondern das sind hier ganz normale Leute, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich sich für Politik engagieren und die sich jetzt von Ihnen beschimpft und ausgeschlossen fühlen. Was sagen Sie dem?
Also erstmal habe ich Robert Habeck das vorgeworfen, weil er sich beschwert hat, dass bei Berlin direkt er nicht ausreichend zu Wort kam. Also wenn ich meinen Lebensweg sehe, zum Beispiel den Kollegen vom ZDF, da ist ein munteres ins Wort fallen oder mal abbrechen Standard, da habe ich auch nie geweint. Das hat der Habeck wohl sehr betroffen gemacht. Also ich habe das mit Mimosenhaftigkeit auf die Spitzengrüne bezogen. Erstens. Zweitens, in Hirscheid übrigens war es so, dass laut Aussage unseres Innenministers es zu keinen vergleichbaren Tätigkeiten wie woanders gekommen ist. Trotzdem würden wir immer jeden schützen. Bei uns gibt es da keine Schutz erster und zweiter Klasse. Bei uns wird es ganz klar gemacht, jeder, der bedroht ist, wird absolut geschützt. Ob ehrenamtlich oder Spitzenpolitiker, da muss ich überhaupt keine Sorge machen. Wir haben auch eine sehr starke, stabile Polizei, die das dann auch machen kann. Und deswegen, da braucht sich keiner irgendwie Sorgen machen.
Aber die beiden Männer fühlen sich ja sehr deutlich von Ihnen nicht geschützt. Oder? Ja, was geben Sie denn dafür Worte?
Ich schütze Sie mit dem Staat, aber ich muss nicht Ihre Position teilen. Und Sie sind ja Teil einer Gemeinschaft. Und wenn Sie anschauen, wie die Grünen auch gegen mich persönlich im Wahlkampf agieren, macht den Eindruck, dass jetzt sozusagen ich mal was über die Grünen sage. Ich halte deren Politik in großen Teilen für falsch. Und das ist mein demokratisches Recht. Und umgekehrt müssen die Grünen halt dann auch ertragen, dass man jemand eine andere Meinung hat. Was mich aber so ein bisschen wundert.
Herr Söder, dass jetzt ausgerechnet die Grünen so attackiert werden, da müssten Sie als Landesvater auch vielleicht sagen, Freunde, so geht das nicht.
Ja, das sagen wir immer. Ich finde generell Stören von Veranstaltungen falsch. Ich finde es auch doof, wenn unsere gestört werden, auch meine. Ich finde es auch schlecht, wenn bei meinen demonstriert wird, von allen möglichen Leuten dagegen. Weil ich sage immer, macht doch eure eigenen Veranstaltungen, da könnte überzeugend sein.
Könnten Sie auch dezidiert mal sagen, ich möchte nicht, dass die Grünen-Veranstaltungen von Randalierern und Protestierern
gestört werden? Natürlich möchte ich das nicht. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich glaube, die Grünen sollten nur eines überlegen. Was leisten sie selber für einen Beitrag, dass unabhängig von diesen Randalierern ein so großer Teil der Bevölkerung es ablehnt? Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe im Jahr 2018, in dem Wahlkampf damals, mal so ein Wort verwendet wie Asyltourismus. Und das schien mir damals gar nicht so dramatisch. Ich habe aber gemerkt, dass es viele Leute verletzt hat und viele Leute betroffen gemacht hat. Also habe ich mich entschuldigt dafür. Habe es zurückgenommen, habe gesagt, ich verwende es nicht mehr. Ich würde den Grünen an einigen Stellen einfach mal raten, zu überlegen, ob Teile ihrer Politik, die sie machen, nicht unglaublich viele Leute einfach abschreckt. Denn diese klare Ablehnung der grünen Politik, die so deutlich und heftig, wie übrigens auch noch nie in der Bundesrepublik eine Regierung so massive Ablehnung hatte. Deswegen wäre mein Rat an die Grünen, umgekehrt mal in sich zu gehen, überlegen, was man anders machen kann. Wie gesagt, ich habe das für mich schon öfters gemacht. Mhm. Ich habe damit auch kein Problem. Aber bei den Grünen ist da bislang viel Anzeige.
Wir wollen gleich mal näher erörtern, was Sie damit zu tun haben möglicherweise. Ich will gerne erst mal von Frau Lau wissen, warum werden die Grünen gerade so massiv attackiert?
Also ich würde Herrn Söder recht geben, dass die Grünen vor allen Dingen an zwei Stellen Fehler gemacht haben. Das war einmal dieses vermurkste Heizungsgesetz. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr weiter drüber zu reden. Und dann die Sache mit der Kernkraft. Das waren zwei wirkliche Wupper. Aber ob das jetzt rechtfertigt, dass die keine Veranstaltungen mehr machen können, oder vorhin, gerade bevor die Sendung losging, kam noch die Nachricht, dass in am Zell im Schwäbischen ein Grüner in seinem Vorgarten so ins Gesicht geschlagen wurde, dass das Jochbein gebrochen ist. Also ich finde, Sie haben ja nach Biberach erst mal gesagt, die Grünen haben sich das selber zuzuschreiben, diese Affekte, die da gegen sie losgetreten werden. Und ich finde, das muss man sich echt gut überlegen, wo wir da hinkommen, wenn wir sagen, diese Art von Nötigung auf der Straße, und ich finde Nötigung, egal ob von Klimaklebern oder von angeblichen Bauern, Protestierern, das geht einfach nicht, da muss der Staat rein. Und ich finde auch interessant, dass Ihr Innenminister, den Sie gerade schon zitiert haben, nach Hirscheid gesagt hat, so geht's nicht, da müssen wir Grenzen ziehen. Mhm.
Aber das machen wir ja. Also jetzt hat er, finde ich, völlig Ihre Meinung. Zu jedem Statement gehört keine Störung, keine Nötigung, keine Gewalt oder etwas Vergleichbares. Da sind wir völlig auf dem gleichen Boden. Das ist der eine Teil der Argumentation. Und der andere Teil ist ja dann der politische, zu sagen, denkt mal selber bei euch nach.
Also, ich meine, Entschuldigung, aber wenn ich das nur mal ganz kurz, wenn irgendjemand vor Zerknirschung nicht mehr gerade auslaufen kann, dann sind es ja wohl die Grünen. Also ich meine, wir haben Fehler gemacht. Ich wundere mich immer über die Wahrnehmung der Grünen in der Union, als wären die diese arroganten Volkserzieher in Wirklichkeit. Also jetzt hat Habeck wieder eingeräumt, dass man diese CCS, die Verklappung von Kohlendioxid im Boden, das werden sie machen, die Bezahlkarte kommt, Özdemir räumt sein Artenschutzgesetz, dass die Bauern immer was freilassen müssen und so weiter. Also die Grünen bestehen doch praktisch. Die Grünen werden für eine Politik gehasst, die sie sich seit Jahren nicht mehr zu machen trauen.
Ja, Sie haben es ja gerade aktuell gemacht und jetzt versuchen Sie dann schrittweise zu sehen. Das stimmt ja ganz. Weil wenn das stimmt, was ich sage, Frau Lau, und das weiß ich, dass das immer so ist, dann haben die Grünen machen jetzt ein bisschen zurückrudern. Aber Sie haben doch viele dieser Entwicklungen.
Herr Söder, Migration, ich meine, der Krieg, ja, Waffenlieferungen, sofort scharfe Waffen, das ist ja das Irre, da werden wir ja noch mal drauf kommen. Mhm. Wenn man sich fragt, in dieser Lage, die Sie vorher erörtert haben, wo es sehr viele Leute gibt, die glauben, vielleicht greift Putin im nächsten halben Jahr die NATO an, welches sind die beiden Parteien, auf die da am meisten Verlass ist? In Bezug auf den Krieg, in Bezug auf Putin. Das ist nicht die SPD, es ist auch ehrlich gesagt nicht die FDP, es sind die Grünen und die Union.
Ich möchte gerne die Wissenschaftlerin dazu holen und eine Grafik zeigen, weil die Zahlen wirklich frappierend sind. Vielleicht können wir die mal sehen. Von den Übergriffen auf alle politischen Parteien sind die Grünen wirklich massiv betroffen. Von rund 2.800 Übergriffen auf Politiker im vergangenen Jahr wurden allein rund 1.200 auf Grüne verübt. Man kann das sehen, der einzige Graph, der wirklich so steil nach oben geht. Wie beurteilen Sie das als Politikwissenschaftlerin, Frau Reuschenbach? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich würde die Grafik gerne noch um eine Grafik sozusagen aus dem Kopf ergänzen. Und zwar, wenn wir uns mal die Umfragewerte anschauen, seitdem die Ampel besteht und Politik macht, dann gibt es zwei Parteien in dieser Koalition, die massiv verloren haben in der Gunst der Wählerinnen und Wähler und sich nahezu halbiert haben im Vergleich zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021. Und das sind SPD und FDP. Es sind nicht die Grünen, die... Und da sieht man ja schon ein erstes Auseinanderdriften entgegen offensichtlich doch einer Stimmung im Land, grundsätzlich erstmal in der Gunst der Bevölkerung das halten können, auch wenn es, Sie haben das angesprochen, Herr Söder, zwischendurch ein Erstarken gab, was Sie 2021 erreicht haben bei der Wahl. Zweiter Punkt, vielleicht einfacher, aber doch, wie ich finde, wichtiger, die Themen, die momentan diese große Polarisierung prägen, sind aus meiner Sicht insbesondere grüne Themen, sind also Themen, mit denen auch die Grünen als Partei eng verbunden sind, enger als andere Parteien, also Klimaschutz, Energie, Mobilität, Wohnen, damit sozusagen mittelbar verknüpft, aber natürlich auch sowas wie zum Beispiel Ernährung, ja, Landwirtschaft viel gerade schon. Also ich finde es an der Stelle wenig überraschend, dass die Grünen da besonders in den Fokus geraten. Mhm. Was mir aber wirklich Sorge macht, ist, dass wir ja sehen, dass wir, der Kollege Steffen Mau hat das in seinem jüngsten Buch sogenannte Polarisierungsunternehmer genannt, dass wir also Kräfte haben, die dezidiert versuchen, genau das auszunutzen. Also die versuchen, aus Hass, auf Angst, auf Wut zu setzen, sich das zu eigen zu machen und die Polarisierung im Grunde nur noch weiter voranzutreiben. Und diese Gruppen haben die Grünen und grüne Politik schon viel länger als Feindbild identifiziert und auch artikuliert. Und wenn dann bürgerliche, konservative Politik in diese Stimmen sozusagen einstimmt, Herr Söder, Sie haben ja, meines Wissens haben Sie seitdem nicht mehr getan, aber in Erding auf der Demonstration zum Beispiel den Begriff der Zwangsveganisierung benutzt, haben von grünen Verbotskaskaden gesprochen, von denen ich gar nicht weiß, welche Verbote das sein sollten, aber vielleicht kommen wir da noch drauf. Und wenn das sozusagen damit normalisiert wird, dann wird eben, entsteht auch der Eindruck, dass dieser Hass und diese Wut und inzwischen jetzt auch Gewalt tatsächlich eine Legitimierung erfahren. Mhm. Das wäre meine erste Analyse auf die Situation.
Man redet quasi so eine Art Notwehrsituation herbei.
Ja, ich finde es überzogen. Entschuldigung, wenn ich sagen darf, ich habe Verständnis für den argumentativen Ansatz. Je näher man an den Grünen stehen würde, würde man den noch emotionaler sicher vertreten. Aber der Anlass dafür ist die Politik der Grünen und deren Verhalten. Wenn Sie gerade Erding zum Beispiel anfangen, ich war ja da auch bedroht, und zwar massiv. Ja. Massiv von Corona-Leugnern, und zwar massiv. Mhm. Da habe ich wenig Rückhalt gespürt. Also die Grünen haben jetzt nicht auf deren Seite argumentiert, logischerweise. Aber da stand man fast immer allein. Ich habe wirklich kein Problem zu sagen, wenn es um Freiheit der Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit geht. Also überhaupt kein Wenn und Aber. Aber dass man jetzt die Politik der Grünen nicht mehr kritisieren dürfte oder dass wir jetzt eine Art Sprachmoralkodex entwickeln sollten mit einer extrem hohen Politikorrektness, wie viel darf man die Grünen angreifen? Wenn Sie mal sehen, was die Grünen bei mich immer alles so sagen, das druckt zum Glück keiner immer ab, ja, aber was die bei mich immer alles sagen, da fange ich aber auch nicht, habe ich auch nicht die ganz große Angst.
Aber jetzt sind ja das Gute, Herr Söder, Sie sind heute hier und deswegen gucken wir uns mal Ihre Sprache an.
Die andere auch? Haben Sie die andere auch so ein bisschen?
Nein, das machen wir dann, wenn die Grünen kommen.
Ach so. Also nichts, nur meine.
Okay. Jetzt natürlich Ihre. Und da haben Sie wieder ein paar ganz schöne Paradebeispiele abgegeben beim politischen Aschermittwoch. Und hier ist ein Beispiel.
Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. Ja?
Schon mal überlegt, einen neuen Gagschreiber zu engagieren?
Nee, also erstmal ist das ja total liebevoll, wenn ich mit etwas, was ich sehr liebe, meinem Hund, die beiden Verbindungen, also liebevoller kann man
Bezug. Aber da reicht sie ja nicht ran, Ricarda.
Ja, nee, ist das eine. Das zweite, Herr Noripur hat zeitgleich mich mit einem Problembären verglichen. Bären, die Menschen umbringen könnten. Ja, natürlich, Problembären sind die Bären, die gefährlich sind und die im Trentin geschossen werden. Naja. Gibt es jetzt hier in Berlin Netz, aber bei uns...
Frau Lau, wie fanden Sie es?
Also ich musste denken an einen Spruch von Franz Josef Strauß, der mal gesagt hat, eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass ein Sozi eine einmal beschlossene Steuererhöhung zurücknimmt.
Bevor Sie es analysieren, dürfen wir es kurz ansehen? Kollegen, ihr habt das rausgesucht. Weil es so schön ist, bitte.
Klaus hat noch ganz andere
Sachen. Solange die Liberalsozialisten an der Regierung sind, kann ich nur sagen, eher legt sich ein Hund an Salamivorrat an, als dass die eine einmal eingeführte Steuer wieder abschaffen werden.
Stimmt.
Der Unterschied
ist, das ist, das piekt mit dem Florett und Sie haben, sagen wir mal, jetzt etwas gröbere Werkzeuge benutzt.
Wie oft haben
Sie
Klaus damals erlebt?
Oft genug. Ich habe sogar noch den berühmten Button getragen.
Ach, Sie haben es auch getragen. Das verbindet uns jetzt. Habe ich gar nicht gewusst, dass Sie so nah an uns stehen. Freut mich. Aber Moment mal,
das ist anders geplant. Bevor Sie sich verbrüdern und verschwestern gucken. Nein, genau. Aber noch einen anderen Ausschnitt, dann dazu. Bitte denn noch einen Ausschnitt, der ist wichtig.
Freiheit für die Fleißigen. Und nicht immer neue Auflagen. Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist da übrigens ein Musterbeispiel. Diese grüne Margot Henniger, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
Herr Söder, Steffi Lemke ist ungefähr ein Jahr jünger als Sie. Sie durfte aber anders als Sie trotz guter Noten nicht auf weiterführende Schulen gehen, weil sie unter DDR-Unrecht mehr oder weniger gezwungen wurde, eine Ausbildung zu machen zur Zootechnikerin. Was war gut an dieser Bemerkung?
Ja, also im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es sie anscheinend verletzt hat und tut mir das leid. So, tut mir leid. Habe ich auch nicht mehr verwendet. Allerdings muss man sehen, es ist ein politischer Aschermittwoch. Das ist nicht die Zeitmatinée. wo die Leute in völliger, schon vergeistigter, feuilletonistischer Ruheposition kommen und außer einem Räuspern kein Geräusch kommt. Das ist übrigens bei allen dieser Aschermittwoche vergleichbar. Halt Temperament, südliches Temperament, politische Kultur. Da darf man jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das allerdings mit dem Mist- und der Düngeverordnung, das fand ich wiederum ganz gut. Gut. Ja, das trifft es auch. Aber das andere, wenn es jemand verletzt hat, habe ich gesagt, kein Problem, tut's dann.
Frau Reuschenbach.
Ja, also zwei Punkte würde ich da doch anmerken wollen. Zum einen mit Blick auf diesen Margot-Honecker-Vergleich, der ja dann auch intensiv diskutiert wurde im Nachhinein, finde ich doch bezeichnend, dass Sie jetzt sagen, wenn es Frau Lemke verletzt hat, dann tut's mir leid. Aber die Frage ist ja, halten Sie es auch für falsch, das so gesagt zu haben? Also das ist so ein bisschen so eine Umkehr. Also, wenn es jetzt Frau Lemke nicht gestört hat, ja, dann war es auch richtig so. Also da finde ich, genau da fängt es eben an, wenn wir über solche Beispiele diskutieren. Und dann würde ich gerne so ein bisschen anknüpfend auch an die Runde vorher noch mal einen Gedanken einfach aufwerfen wollen. Ich glaube, der politische Aschermittwoch in der gepflegten Tradition, ich komme selbst aus dem Rheinland, ich kann mit all dem gut viel anfangen, ist ja gar nicht das Problem, über das wir sprechen, sondern eigentlich sprechen wir darüber, dass wir ständig politischen Aschermittwoch haben und dass wir ständig an dem Punkt sind, dass man sich in ideologischen, wechselseitigen Grabenkämpfen und Schuldzuweisungen ergeht und dass da draußen währenddessen das Vertrauen der Menschen in die Problemlösungsfähigkeit von Politik immer weiter abnimmt. Und das mag momentan insbesondere auf die Bundesregierung sozusagen artikuliert werden. Aber wenn Sie sich andere Zahlen zusätzlich anschauen, etwa, dass man, also die Frage, ob Menschen glauben, dass eine unionsgeführte Regierung die Dinge besser machen würde, wirtschaftspolitische Kompetenzprofile, kann man sich auch nach der bayerischen Landtagswahl anschauen, dann sind die Zahlen überall vernichtend. Und das, finde ich, darf doch Anlass geben zum Gedanken, ob es diese Aschermittwochs-Rhetorik in dem Ausmaß braucht, wo sie eben häufig auf das Konto derer einzahlt, die es nicht gut meinen mit der Demokratie. Ich glaube nicht, dass jemand in Abrede stellen will, dass es so einen Tag geben soll, man mal Dampf ablässt, auch mal kernig in die Auseinandersetzung geht. Aber diese Permanenz dieser Art von Auseinandersetzung und das auch nicht sichtbaren Zusammenwirkens der Parteien in der demokratischen Mitte, irgendwie eine mangelnde Debattenfähigkeit, die man da miteinander hat, das wäre doch für mich ein Grund, da vielleicht ein bisschen auf Besonnenheit zu setzen.
Darf ich da antworten?
Bevor Sie antworten, dürfen Sie.
Die Sätze sind vom Aschermittwoch, von der Kultur. Sonst jedenfalls im Moment keine hier in der Sendung aufgerufen. Ich bin angegriffen worden, weil ich ja schon im September letzten Jahres angeboten habe, in der Regierung als Union einzutreten. Weil ich der festen Überzeugung war, die Probleme sind so groß, dass man es tun muss. Ich war der festen Überzeugung, der Deutschlandpakt, den der Kanzler dann daraufhin angeboten hat, wäre eine gute Chance gewesen. Nichts, wirklich nichts an Signalen ist dann letztlich gekommen von der Ampel. Also die Ampel hat dann, weil sie auch untereinander so zerstritten ist, auch gar nicht in der Lage ist, so ein Angebot substanziell zu formulieren, hat sich dann in allen Punkten zurückgezogen. Wenn Sie Ministerpräsidentenkonferenzen, ich sehe ab und zu das ja Phoenix, die dann auch kommentieren dürfen. Keine Ahnung, bei Angela Merkel haben die unendlich lange gedauert und sie hat immer versucht, einen Konsens zu finden. Das geht zum Teil extrem schnottrig ab, wenn ich das sagen darf. Von einzelnen Ministern wird es dann so, auch Ministerpräsident, sogar der eigenen Partei, leicht abgekanzelt. Und das ist das politische Klima, das jetzt seit 2 Jahren geprägt wird. Und wir haben einen Bundeskanzler, auch das muss man einfach ehrlich sagen, der nicht erklärt, was er denkt und will. Wir wissen es nicht einmal. Und aus meiner Sicht völlig klar, ich habe es angeboten, wir gehen in die Regierung, wir haben angeboten, wir machen den Deutschlandpakt, jederzeit. Aber es muss natürlich umgekehrt auch was kommen. Nur sozusagen mitzustimmen von schlechten Vorschlägen der Regierung, von denen wir überzeugt sind, dass sie Deutschland nicht helfen. Noch nie war die Wirtschaftslage so schlecht. Die Wirtschaftskonzepte von Habeck und Co. funktionieren nicht. Diese Idee einer eher staatsgelenkten Subventionswirtschaft ist der falsche
Weg.
Deswegen müsste da eine Änderung.
Wir wissen hinlänglich, was Sie über die Ampelpolitik denken. Aber die Frage,
ich habe es heute noch nicht gesagt. Das ist ja schon eine sehr interessante Frage.
Das ist schon sehr interessant,
weil der Unterschied ist ja zwischen einer Formulierung
und Inhalt. Aber die Frage ist rechtfertigt, dass diese Rhetorik, und ich würde Frau Lau, wenn sie antwortet, noch ein Zitat von den Trittin von den Grünen mitgeben, der bei X geschrieben hat, es führt eine direkte Linie von Passau nach Biberach. Wer wie Markus Söder, die Bürgerrechtlerin Steffi Lemke, wie Margot Honecker vergleicht, befördert genau jene Enthemmung, die den rechten Mob gegen Cem Özdemir und Winfried Kretschmann befeuerte. Die beiden sollten in Biberach sprechen. Dazu ist es ja dann nicht gekommen.
Ich bin sehr selten mit Jürgen Trittin einer Meinung. Aber hier muss ich mal sagen, da ist was dran. Worte haben Konsequenzen. Und Sie sagen jetzt immer Aschermittwoch, aber Sie haben ja auch im Wahlkampf schon gesagt, den Grünen fehlt das Bayern-Gen, die Grünen passen nicht nach Bayern und so weiter. Also Sie sind so ein bisschen dabei, die auszubürgern aus der akzeptablen politischen Landschaft. Und wir kommen ja wahrscheinlich noch auf die Regierungsoptionen, die die Union hat. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil Sie sich auf Gedeih und Verderb an jemanden wie Hubert Aiwanger gekettet haben, wollen Sie es jetzt auch für die gesamte Union unmöglich machen, sich da andere Optionen offen zu halten.
Was haben Sie denn gedacht, als Herr Merz im Februar eine Koalitionsoption mit den Grünen in den Raum gestellt hat?
Erstmal, da das Biberach, glaube ich, zeitgleich war, kann es ja gar keine direkte Linie geben von Passau zu Biberach. Das halte ich, verzeihen Sie mir,
eine Idee.
Ja, eher Quatsch. Und dass Jürgen Trittin, der in seinem Leben nun wirklich solche Sachen angestellt hat, wo man wirklich sagt, da kann es einem auch grausen, dass der jetzt sozusagen der Moralvater, der moralische Übervater wird der Republik, sorry. Und ich glaube auch, dass ganz viele Zuschauer, die draußen zuschauen, ein bisschen am Überlegen sind, Mensch, stimmt es jetzt wirklich, sind die Grünen unbeliebt, weil andere sagen, sie machen eine schlechte Politik oder weil sie vielleicht eine schlechte Politik machen? Ich wäre da zurückhaltend bei dieser Art von, ganz ehrlich, wäre da sehr zurückhaltend, weil das ist wieder der gleiche Fehler. Wir überwölben alles mit einer Political Correctness nach dem Motto, das Wort darf ich sagen, das Wort darf ich nicht sagen, schließen damit manchen Diskurs, der auch in der Tat heftiger sein kann, aus. Ich rate davon dringendst ab, so werden wir eher die anderen, glaube ich, stärken.
Political Correctness können wir jetzt zur Seite tun. Jetzt geht es um handfeste Koalitionspolitik.
Ja.
Und die Frage war, was haben Sie gedacht, als Friedrich Merz gesagt hat, er könnte es sich vorstellen?
Das hat mich überrascht, weil die Verbindung zwischen Friedrich Merz und den Grünen muss dann eine kurzfristig spontane Verliebtheit sein. Denn also nachdem, wie ich ihn kenne...
Ich glaube, der hat einfach nur den Rechenschieber genommen.
Ja, weiß ich. Also ich kann nur sagen, ich halte es für einen Fehler mit den Grünen. Ich halte es für einen Fehler mit den Grünen. Wer mit den Grünen koaliert, verliert. Das ist so, da wird man am Ende nicht glücklich.
Aber wenn es nicht anders ginge, Herr Söder, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie wären, in Thüringen hat man jetzt diese Diskussion,
ja,
würden Sie jetzt immer noch sagen, auf gar keinen Fall?
Wenn es eine andere Option, erst einmal muss man schauen, dass man so stark wie möglich wird. Und wenn man so stark wie möglich werden will...
Das ist ja klar.
Ich
fragte ja, wenn es nicht anders geht.
Nein. Man kann nur so stark werden wie möglich, wenn man eine klare Linie hat. Wenn man sich aber von vornherein schon in ein Koalitionsbett legt und jedem erklärt, also ich oder wir wollen unbedingt mit den Grünen, werden wir, da bin ich fest überzeugt, nicht nur in den neuen Ländern, sondern anderswo massiv Stimmen an viele andere verlieren. Also ist das meiner Meinung nach für mich, ich würde es so nicht machen, das ist das eine. Und das zweite, ich finde andere Optionen besser. Mit der FDP wäre es am leichtesten, das stimmt, ich sehe das schon so. Aber auch selbst mit einer SPD ohne Olaf Scholz, weil das wäre ja dann sicher ohne Olaf Scholz, lässt sich im Zweifelsfall effektiver zusammenarbeiten als mit dem ganzen
Kurs. Aber wenn es nicht anders ginge, würden Sie es nicht ausschließen? Das wollte ich ja jetzt noch mal hören, dass Sie es nicht mögen.
Ich glaube, dass es ziemlich sicher anders geht.
Aber Sie schließen es nicht aus.
Ich kann nichts ausschließen. Es kann auch sein, dass ich nächste Woche wieder in der Sendung bin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Ja?
Wie klug, so, Frau Reuschenbach, ist es, dass Parteien der demokratischen Mitte sagen, okay, ich möchte mit denen nicht und möchte denen nicht. Wir haben gerade, wir sind in einer Situation eines zersplitternden Parteiensystems.
Ja, das ist schon ein Teil der Antwort. Ja. Also es wird einfach immer schwieriger. Wir sind ja nicht mehr in den Verlässlichkeiten, wie die bundesrepublikanische Geschichte sie früher hatte. Also dass man sagen konnte, wir haben richtige Lagerwahlkämpfe mit Zweitstimmenkampagnen, wo man sich wechselseitig unterstützt. Sondern im Gegenteil, die Parteien in der demokratischen Mitte haben ja, und wenn man sich nur mal die Zusammensetzung des Bundesrates anschaut, das ist ja auch Herrn Söders Metier, sieht man das ganz eindrucksvoll, eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten unter Beweis gestellt, dass sie untereinander, miteinander arbeitsfähig sind. Und da würde ich doch anknüpfen wollen an das, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt ja noch einen Unterschied dazwischen zu sagen, ich sage im Wahlkampf, das ist mein Kuschel-Koalitionspartner und mit dem will ich auf jeden Fall später. Und ich schließe es kategorisch aus. Und das, was dazwischen liegt, das wäre für mich die Verantwortungsbereitschaft, auf die es gerade ankommt. Also eben mit dem Wissen, dass Mehrheiten nicht mehr so selbstverständlich sind, wie sie früher gebildet werden konnten. Und auch mit dem Wissen, dass man womöglich in unpopulären und auch sehr kompromissbedürftigen Konstellationen dann trotzdem gemeinsam was bewegen können wollte. Was ich viel schwieriger finde mit Blick auf diese Koalitionsaussagen auch gegenüber Wählerinnen und Wählern, deren Wechselbereitschaft ja bekanntlich auch zunimmt, die also immer weniger, auch für die CSU gilt das in Bayern, sogenannte Stammwähler sind und verlässlich immer an der Urne das Kreuz bei der gleichen Partei machen, dass Wählerinnen und Wähler immer mehr den Eindruck haben müssen, sich auf Aussagen nicht verlassen zu können. Und das betrifft nicht nur Koalitionsaussagen, wo man, also man könnte jetzt so eine Reihe Zitate nebeneinander legen. Sie haben ja auch mal sehr stark für Schwarz-Grün Position bezogen in der Vergangenheit. Andere in der CDU haben das auch. Jetzt geht es wieder rollrückwärts. Sondern das betrifft auch Inhaltliches. Ich teile ja tatsächlich auch Ihre Kritik an der Bundesregierung, dass die Uneinigkeit, dass nicht nachhaltig gemeinsam Entscheidungen zu vertreten, ein Riesenproblem der aktuellen Debatte ist. Und ich, vielleicht heute mein Talking Point hier, aber es zahlt halt wieder ein bei denen, denen genau das Recht ist, nämlich dass Menschen verunsichert sind, dass Menschen nicht das Gefühl haben zu wissen, wofür Politik steht. Dabei sind die Herausforderungen ja so riesig. Ich meine, Sie haben mal gesagt irgendwann zwischen, also ein parteipolitischer Streit, ich glaube, die Begriffe waren Hysterie und Ignoranz rund um das Thema Klimaschutz. Das dürfe nicht sein, das bringe nicht weiter. Und also da würde ich sagen, da waren wir eigentlich auch schon mal weiter als da, wo wir gegenwärtig sind und wo wir dringend wieder hin müssten, wenn man, und die wirtschaftliche Lage ist ein Thema, vielleicht reden wir noch über das magische Wachstumschancengesetz.
Stichpunkt,
genau, dann, da kommt es. Genau, dann glaube ich, haben wir eigentlich echt andere Sorgen.
Mhm. Aber das ist ganz interessant, was Sie sagen. Ich teile da vieles von dem, was Sie sprechen.
Nur, das freut mich.
Nee, also das kann Ihnen ja völlig wurscht sein, aber genauso wie Sie sagen, ich habe vielleicht irgendwann mal recht, finde ich auch die Analyse zum Teil sehr, sehr richtig. Und deckt sich meiner nur. Also wir können ja nicht nur, wenn die Ampel, jetzt sage ich mal, wenig Gutes macht, dann kann man ja nichts sagen und erwarten, also wir und Union sagen aber auf keinen Fall was dazu, weil das könnte jemand verärgern. Also das sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Sie sollen unbedingt was sagen. Ich glaube, uns beiden ging es eher um die Frage, wie auch Dinge gesagt werden und nicht, dass sie gesagt werden.
Okay, dann Mama, macht ihr mir noch mal so einen Moralkodex und sagt mir mal, welche Worte ich verwenden darf oder nicht. Und dann werde ich das mal auswendig lernen und dann machen wir
das. Also es geht nicht, nur um Moralkodex, es geht auch nicht nur um Sprache und um Rhetorik, es geht auch um Politik. Und da hat Frau Reuschenbach das Beispiel schon angesprochen, des Wachstumschancengesetzes, das die Wirtschaft dringend braucht. Es hat, vielleicht kann man einmal zusammenfassen, 3,2 Milliarden Entlastungen, die es bringen soll. Und die Union blockiert es.
Welchen Wachstumseffekt hat das Gesetz Ihrer Einschätzung nach?
Einen geringen, ich weiß. Es ist aber nur ein Anfang. Und es sind inzwischen 18 Wirtschaftsverbände, die das von Ihnen fordern. Das ist Ihre Klientel. Und die sagen auch, na klar, wir brauchen mehr Entlastung, aber es ist ein Anfang. Und jetzt kommt die Union, nur um es unseren Zuschauern noch mal zu erklären, und sagt, eigentlich finden wir das okay, sollte mehr sein, aber es ist natürlich okay. Aber wir machen das nur, wenn wir einen Kuhhandel eingehen. Und ihr, lieber Ampel, nehmt bitte die Kürzung beim Agrardiesel wieder weg. Und darauf lässt sich die Ampel so nicht ein. Warum?
Warum eigentlich?
Werfen Sie das eine mit dem anderen in einen Topf. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Also dieses Gesetz ist eine einzige Enttäuschung. Es soll einen Wachstumseffekt haben, nach Aussagen der Ampel, ich glaube von 0,025%, also praktisch gar nichts. Und wir haben als Bayern massiv sind wir eingestiegen in die Vermittlungsverhandlungen mit viel mehr. 30 Milliarden, 7 Milliarden, nichts war machbar. Jetzt haben wir diese kleine, ich nenne es mal etwas Mickey-Maus-Lösung. Und ich habe gesagt, wenn ihr das dann machen wollt, dann räumt doch wirklich vieles ab, was ihr euch ohnehin aufgegeben habt, abzuräumen. Ohnehin. Ich meine, die ganze Entscheidung mit dem Agrardiesel ist eine von vorn bis hinten falsche. Ich war übrigens auch persönlich sehr enttäuscht und überrascht, dass man dann in der Haushaltsbereinigungssitzung des Haushaltsausschusses an dem Abend noch mal 3-4 Milliarden gefunden hat. Anstatt das Thema Agrardiesel dann ein für alle Mal zu erledigen, hat man dann gesagt, nein, das machen wir nicht, da machen wir was anderes mit dem Geld. Jetzt lese ich, dass dieser Woche vielleicht Vorschläge gemacht werden zur Landwirtschaft. Alles mit rein und die Zustimmung ist gemacht. Aber wie gesagt, diese Zustimmung ist das Kleinste und Unbedeutendste. Wissen Sie, wie soll ich sagen? Wenn es Ihnen ganz gut geht und nur einen kleinen Kratzer haben, dann ist ein kleines Pflaster okay. Aber unserer Wirtschaft geht es echt schlecht. Wir sind im G7-Raum das Einzige mit einer echten Rezession. Wir brauchen grundlegende Veränderungen.
Und deswegen erwartet die Wirtschaft, dass Sie da jetzt mitmachen. Frau Lau, warum?
Man muss ja das tun, was man von Ihnen überzeugt ist.
Schmeißen Sie das eine mit dem anderen in einen Topf?
Ich glaube, dass vor allen Dingen bei der CSU, aber auch bei der CDU die Vorstellung herrscht, wir müssen uns absolut mit allem, was wir haben, hinter die Forderungen der Bauern werfen. Und ich rate da immer mal den Blick in die Niederlande, die das auch gemacht haben. Die Schwesterpartei, Christdemokratische Partei, hat auch alle Forderungen immer mitgetragen der Bauern. Und ein Teil davon ist aber so radikalisiert, dass der Effekt dann war, die haben ihren eigenen Laden aufgemacht, die BBB-Partei, und dann 20% bekommen und praktisch die Regierung zum Scheitern gebracht. Also ich glaube, man muss da wirklich sehr aufpassen. Den Bauern steht das Wasser bis zum Hals. Ich will jetzt nicht sagen, dass deren Forderungen nicht legitim sind. Mhm. Aber wo da die richtigen Stellschrauben sind, ob die in Brüssel sind oder beim Agrardiesel, das finde ich ist noch mal eine andere. Aber ich warne wirklich, weil ich staune über die Bedenkenlosigkeit, mit der sie sich dahinter die Leute. Der Protest ist den Bauernverbänden doch längst entglitten. Die haben doch überhaupt keine Kontrolle mehr darüber.
Wie nah sind Sie an diesen ganzen Bauerndemos dran? Ich kann das nur sagen von Bayern.
In Biberach ist das ja passiert.
Ja, ich spreche jetzt mal von denen, für die ich für alles verantwortlich sein soll. In Bayern klappt es schon ganz gut. Der Bauernverband hat sich da auch den anderen Vereinigungen, Land LSV, Land sichert Verbindung, haben das sehr, sehr gut organisiert, die ganze Woche. Das war übrigens bei manchen anderen Demos, die wir hatten, jetzt auch gegen rechts, viel schwieriger, das abzugrenzen und dafür zu sorgen, dass da keine radikalen Gruppen dabei waren. Also mich stört ein bisschen dieses jetzt nicht von Ihnen bewusst, aber doch so angedachte Misstrauen gegen den Bauern. Ich glaube, wir müssen ein Signal setzen. Und das ist so, nochmal, diese typische, die Ampel sagt, und auch der Scholz, nein, ich will nicht. Ich will nicht dieses kleine Problem zu lösen. Jetzt, mir ist das
egal. Der Psychologe nennt das Spiegelung. Sie blockieren ja genauso, Sie sagen ja auch, nein, ich will nicht. Und je größer die Bockigkeit, könnte man auch sagen, desto schwieriger ist es, da wieder runterzukommen. Darf ich ja in diesem Fall? In diesem Fall ja. Und deswegen haben Sie es ja schon angesprochen.
Aber es gibt ja gar nicht Bundeskanzler.
Es gibt ja nun einen Versuch. eines Entgegenkommens der Ampel. Es soll eine Art alternatives Entlastungspaket geben für die Landwirtschaft. Sehen, wie das ausgestaltet
genau,
wird.
Genau, schauen wir uns an.
Ist das so, dass Sie
ja,
sagen,
das könnte eine Brücke sein. Klar könnte es eine Brücke sein. Wenn es dann nicht wieder nur für die ganz Großen ist, sondern auch für die vielen kleinen mittelständischen Betriebe, wenn das eine verlässliche Basis ist, wenn man mit den Bauernverbänden auch darüber redet, alles denkbar natürlich.
Werden die sich einigen? Die SPD-geführten Länder haben ja schon ein bisschen signalisiert. Was sagen die anderen?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Einigung gibt, die vielleicht dann sozusagen diesen Kompromiss über das neue zusätzliche Paket irgendwie die goldene Brücke baut. Aber der Flurschaden ist ja trotzdem jetzt auch erstmal da. Ne? Also es sind wieder Wochen ins Land gegangen. Wir hatten auch die Debatte und auch das würde ich vermuten, wird uns noch weiter begleiten über den 12-Punkte-Plan, den die CDU vorgelegt hat, um die Wirtschaft wirklich massiv zu entlasten mit unterschiedlichen Vorschlägen, wo aber nicht klar ist, wo soll denn das Geld herkommen? Und Sie haben jetzt gerade ja auch gesagt, wir wollen vielleicht auch 30 Milliarden Entlastungen machen. Es gibt ja viele Länder, das war ja auch ein Thema im Vermittlungsverfahren, die gesagt haben, wir können es nicht stemmen, dann muss der Bund mehr zahlen. Dass es da haushalterisch irgendwie schwierig aussieht, ist auch bekannt. Und ich würde vermuten, neben diesen Forderungen, wir brauchen einen großen Wurf. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen eine eigene bayerische Initiative einbringen, die noch viel weitreichender ist als das, was da jetzt auf den Tischen lag. Ich glaube, es muss vor allen Dingen mal ums Tun gehen. Also darum, dass man wirklich den Eindruck hat, es gibt ein Ziel und es gibt die Verlässlichkeit, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, dass Probleme, die da sind, auch gelöst werden. Und das ist nicht eine Adresse an die CSU im Spezifischen, sondern das gilt an alle, die da involviert sind, unter Beweis zu stellen, dass auch jede nächtliche Kompromisssitzung, das Zedern, Hadern, wochenlange Ringen, dann auch wirklich zu was führt. Und ich würde die große Gefahr darin sehen, über allem schwebt ja so ein bisschen der Begriff der Schuldenbremse und sonstiger, sagen wir mal, Sondervermögenslösungen, dass diese finanzpolitische Debatte natürlich auch ein Problem ist dafür, dass es uns in vielen Bereichen schlecht geht und uns womöglich auch die nächsten 2 Jahre erhalten bleibt. Und zwar nicht nur, weil die Ampel ihre Konflikte hat, sondern auch, weil man Regierung und Opposition über die Parteigrenzen hinweg eben in vielen Dingen nicht zusammenkommt.
Darüber müssen wir ein anderes Mal reden. Leider ist es schon zu Ende. Ich will noch sagen, 22. März ist Abstimmung im Bundesrat. Dann wissen wir zumindest beim Wachstumschancengesetz mehr. Und jetzt ist aber Tagesthemenzeit. Julia Niharika-Senn, was macht ihr?
Ja, in Politik in ernsten Zeiten geht es gleich auch bei uns, Karin, denn nicht nur in der Bundesregierung nimmt man es sehr ernst, wenn das russische Regime offenbar ungestört bei einer Besprechung von Bundeswehroffizieren mithören kann. Wie viel Unruhe die Abhöraffäre auch weiter stiftet, das ist gleich eins unserer Tagesthemen.
Danke, schauen wir uns an. Julia Niharika nach Hamburg. Und ich darf mich ganz herzlich bei der Runde bedanken. Markus Söder, danke für den Besuch. Frau Lau, Frau Reuschenbach, schön, dass Sie da waren. Danke dem Publikum und Ihnen zu Hause fürs Interesse. Bis nächste Woche.